Vers. Okay, ja, ein wenig Wiederholung erst einmal. Letzten Sonntag habe ich über die Erwählung Davids gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass seine Erwählung nicht aufgrund seiner edlen Herkunft war und nicht aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit, sondern wirklich aufgrund von Gottes Gnade. Gott hat etwas in seinem Herzen gesehen, was so besonders war. In 1. Samuel 16, Vers 7, da sagt Samuel bzw. der Herr zu Samuel, nach welchen Kriterien der Herr denn auserwählt und entscheidet. Und die Kriterien sind durchaus anders als oft bei uns Menschen. Hier steht, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott geht es immer um das Eingemachte, um das Wirkliche, um das Eigentliche. Ihm geht es um unser Herz. Es geht ihm nicht darum, wie wir nach außen uns darstellen, wie wir alles hinkriegen und was für eine edle Herkunft wir haben. Ihm geht es immer um unser Herz. Bei David war es so, dass er wahrscheinlich, es gibt viele Indizien, die dafür sprechen und einige Theologen, die das so sehen, dass David unehelich geboren wurde. Denn er selbst sagt, dass in Sünde seine Mutter ihn empfangen hat. Also eigentlich nach menschlichen Maßstäben und nach dem Gebot des Mose wäre er disqualifiziert, gesalbt zu werden zu einem König des Volkes Gottes. Er war sogar vergessen von seinem Vater und von seiner Familie irgendwo draußen bei den Schafen, der Jüngste, an den niemand gedacht hat und den niemand auf seine Rechnung hatte. Als Samuel gekommen ist, um den neuen König zu salben und die Söhne, einer nach dem anderen, die Söhne von Isai, vorgestellt wurden, hat man David einfach vergessen. Da draußen bei den Schafen einfach nicht an ihn gedacht. Und erst als der Prophet Samuel sagte, das kann doch nicht wahr sein. Keiner von ihnen ist es, aber Gott hat mich in deine Familie geschickt. Da muss es doch noch irgendeinen irgendwo geben. Ach ja, sagt Isai, natürlich, da gibt's doch noch den Jüngsten, den David. Und er lässt den David holen und Samuel erkennt vom Herrn, dass dies der Junge ist, der zu dem neuen König Israels gesalbt werden soll, weil er von Gott auserwählt wurde. Und er wurde auserwählt, weil mit seinem Herzen was stimmte. Mit seiner Herkunft stimmte was nicht. Auch seine Herkunft von seiner Familie her war eigentlich disqualifiziert für so ein Amt, denn seine Uroma war eine Moabiterin, die Ruth. Und im Gesetz des Mose stand, dass Moabiter niemals zur Versammlung Gottes dazugehören durften, weil sie dem Volk Gottes böse zugesetzt hatten seinerzeit. Aber David ist eben aufgrund seiner besonderen Herzenseigenschaft, seines aufrichtigen Herzens, seines demütigen Herzens, seines gottesfürchtigen Herzens von Gott auserwählt worden und zum König gesalbt worden. Und das ist eine Botschaft an uns alle. Du bist von Gott auserwählt. Es zählt nicht das, was du selbst über dich denkst, was andere über dich sagen, ob du vielleicht der Jüngste oder der Älteste oder der Vergessene bist, ob du in Sünde geboren bist, vielleicht ein uneheliches Kind bist, ob du aus einer Heidenfamilie kommst und nicht gesegnet bist, eben seit Generationen schon christliche Vorfahren zu haben. Das alles spielt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, was Gott über dich sagt, wie Gott über dich denkt und ob dein Herz das annimmt, diese Gnade, die Vergebung Gottes, die Auserwählung Gottes, ob du das Angebot Gottes angenommen hast, die Vergebung, ein reines Herz. Es zählt, was Gott sagt, nicht was andere Menschen sagen, nicht was du über dich selber denkst, nicht was deine Herkunft und was deine Vergangenheit ist, es zählt, was Gott sagt. Und Gott sagt zu jedem von uns, du bist gewollt. Du bist geliebt. Und ich habe letzten Sonntag auch schon darüber gesprochen, dass oft ja gesagt wird, dass wir uns nicht allzu sehr mit unserer Vergangenheit beschäftigen sollten. Ich möchte sagen wie David, wenn wir uns schon mit unserer Vergangenheit beschäftigen, dann sollten wir tief genug in die Vergangenheit schauen. So wie David es getan hat. In Psalm 139, da sagt er das, was Gott über ihn sagt. Nämlich, er dankt Gott und sagt, Gott, du hast alles wunderbar gemacht. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich und mich schon auserwählt. Und David erkennt das wohl und sagt, noch bevor ich gebildet war im Schoß meiner Mutter, hast du mich schon erkannt und du hast alles wunderbar gemacht. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sollten wir tief genug, weit genug in die Vergangenheit schauen, nämlich ganz an den Anfang. Vor Grundlegung der Welt, bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, warst du und war ich ein genialer Gedanke Gottes. Von Gott auserwählt und geliebt. Ganz gleich, wie die Lebensumstände waren, in die du hineingeboren wurdest. Ganz gleich, was du im Leben alles gut und richtig oder verkehrt und falsch gemacht hast. Das, was Gott über dich sagt, ist das, was zählt. Und dass wir das wirklich im Glauben annehmen können. Du bist vor Grundlegung der Welt von Gott aus erwählt, von ihm geliebt, von ihm gewollt. Glaubst du das? Oh. Klingt nicht sehr überzeugend. Glaubst du das? Du bist von Gott gewollt, geliebt, auserwählt. Vor Grundlegung der Welt schon hat er dich gewollt. Du bist ein genialer Gedanke Gottes. Vielleicht können wir das einander mal sagen. Du bist von Gott auserwählt. Du bist ein genialer Gedanke Gottes. Sprecht das doch mal einander zu. Wir brauchen das manchmal auch wirklich zugesprochen zu bekommen. Ja, du und du und du und du und du und du. Also in dem Fall darf man auch mal mit dem Finger zeigen, ne? Du bist ein genialer Gedanke Gottes, von ihm auserwählt, von ihm geliebt. Amen. Nun ja, jetzt möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen und über die Charakterschule sprechen. Und dazu will ich einen Vergleich ziehen zwischen dem auserwählten neuen König David und seinem Vorgänger Saul. Saul schneidet oft sehr schlecht ab in irgendwelchen Predigten. Aber wenn wir genauer hinschauen, müssen wir feststellen, dass auch Saul von Gott auserwählt war. Er hatte, genauso wie David, die besten Voraussetzungen, der beste König aller Zeiten zu sein. Nur irgendwas ist da schiefgelaufen, das werden wir uns anschauen. Aber erst einmal zu seiner Auserwählung und ja, zu den besonderen Eigenschaften, die Gott in ihn hineingelegt hat. 1. Samuel, Kapitel 10, die Verse 6 und 7 möchte ich einmal lesen. Und ihr dürft gerne hier an der Leinwand mitlesen. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu, was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Das war die Auserwählung, die Salbung und auch die Verheißung Gottes für Saul. Gott hat ihn erfüllt mit seinem Geist. Saul konnte die Stimme Gottes hören und prophetisch reden. Saul war vom Geist Gottes durchtränkt und erfüllt. Saul, lesen wir hier weiter, wurde verwandelt von Gott in einen neuen Menschen. Und dann hat Gott ihm verheißen und gesagt, alles, was du tust, wird mit Gelingen gekrönt sein, denn Gott wird mit dir sein. Und sein Anfang war auch richtig, richtig gut. Wie gesagt, er war in den Geist Gottes hineingetauft. Er kam aus einer guten, edlen Familie. Er hat das Volk Gottes geeint zu einem Königreich. Das Volk Israel war damals sehr zerstreut. Und er war der erste König, der das Volk zu einem Königreich geeint hat. Er schuf aus dem Nichts eine Armee und gewann Kriege. Er hatte geistliche Vollmacht und war ein sehr begabter Leiter. Das alles war Saul. Er war alles, was viele Christen sich heute wünschen. Er war voll Heiligen Geistes, befähigt, das Unmögliche zu tun, ein geistlicher Leiter, von Gott erwählt und angetan mit der Kraft Gottes. Er war ein Gesalbter Gottes und Gott wirkte durch ihn. Wer will das nicht? Ist das nicht das, wonach die meisten von uns Christen sich auch sehnen? Also, mit Saul war richtig was los. Er bewegte sich im Bereich des Übernatürlichen. Er hat große Dinge getan. Und jetzt stellt sich uns die Frage, was ist passiert, dass Gott ihn verwerfen und abwählen musste und dass Gott einen neuen König sich suchen mochte, dass Gott mit Saul nicht mehr weiter arbeiten konnte. Was ist passiert? Wollen wir uns da mal damit beschäftigen? Seid ihr auch gespannt auf diese Analyse? Saul hat die Charakterschule Gottes verlassen. Das ist passiert. Und bevor wir über Charakter sprechen und es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, was jemand so sich unter dem Begriff Charakter vorstellt, möchte ich mal so ein paar Definitionen bringen, um das mal ein bisschen klarer zu begreifen. Also zum Beispiel im Russischen, wenn Sprachgebrauch, wenn die Rede vom Charakter ist, dann meint man damit oft so, ob jemand vielleicht impulsiv, fröhlich ist oder so nachdenklich, ruhig. Das ist Temperament, das ist nicht Charakter. Ne? Charakter ist nochmal was anderes. Ich will das erklären. Im Duden steht geschrieben, individuelles Gepräge eines Menschen durch ererbte und erworbene Eigenschaft, wie es in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommt. Also etwas, was ein Mensch schon auch in die Wiege bekommen hat an besonderen Eigenschaften, aber auch Eigenschaften, die er im Laufe der Zeit erworben hat, die dann sein Wollen und sein Handeln bestimmen. Okay, Duden ist ein bisschen schwierig. Gehen wir mal zu Wikipedia. In Wikipedia steht geschrieben, die moralisch relevante Eigenschaften eines Menschen. Also die Moral-Eigenschaften eines Menschen. Ethik. Okay, dann will ich mit euch nochmal anschauen, was für Zitate Menschen, also was Menschen über Charakter gesagt haben. Was ich finde sehr zutreffend ist. Und hier gleich an der Leinwand können wir einmal so ein paar Begriffe, ein paar Zitate, ein paar Definitionen über Charakter hören. Das Gesicht eines Menschen erkennt man bei Licht, seinen Charakter im Dunkeln. Also Charakter ist nicht unbedingt das, was so nach außen immer sichtbar ist, sondern vielmehr das, was im Verborgenen geschieht. Da, wo dich keiner sieht, da zeigt sich, wie dein Charakter ist. Ja? Also Charakter hat was mit Herzenshaltung zu tun, mit Überzeugungen, mit Lebensprinzipien und wie wir sie leben. Und zwar ganz besonders dann, wenn uns keiner sieht. Da zeigt sich, wie unser wahrer Charakter ist. Ein anderes Zitat. Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es unbequem wird. Also dann, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann, wenn wir Leiterfahrungen machen, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, wenn wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen können, wenn es so aussieht, als ob sich alle gegen uns gewandt haben. Also dann, wenn es unbequem wird, dann, wenn es vielleicht leichter wäre, eine Lüge zu sagen, aber du entscheidest dich für die Wahrheit, die vielleicht unbequem ist. Dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn du unter Druck kommst, da zeigt sich's an deinem Wollen und Handeln, an dem, wie du reagierst, wie dein wirklicher Charakter ist. Okay, also, ne, wir merken Charakter. Und dann noch ein Zitat von Abraham Lincoln, einer der beliebtesten ehemaligen Präsidenten von Amerika. Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht. Charakter zeigt sich dann, wenn wir Möglichkeiten haben, wenn wir Macht haben, wenn Versuchungen da sind. Wie wir dann mit Macht umgehen, mit Versuchungen umgehen, ob wir dann wirklich noch weiter unseren Überzeugungen treu sind, unseren Lebensprinzipien treu sind, ob wir wirklich weiterhin eine gute Herzenshaltung bewahren, hängt davon ab, wie unser Charakter ist. Und darum, Charisma ist kein Problem für Gott. Er hat Saul begnadet und befähigt mit Charisma, mit übernatürlichen Gaben Gottes und Fähigkeiten. Er hat David befähigt mit übernatürlichen Gaben und Kräften. Da war kein Unterschied. Beide waren charismatische Persönlichkeiten, von Gott begabte, durch den Heiligen Geist gesalbte Menschen. Aber der Charakter, das war das Entscheidende. Gott hat kein Problem damit, uns Geistesgaben, übernatürliche Fähigkeiten zu geben. Das Problem ist oft, dass wir darunter zerbrechen würden. Dass unser Charakter das nicht tragen kann. Darum ist Gott viel mehr interessiert an unserem Charakter, an unseren Herzenshaltungen, an den tiefsten Überzeugungen, denen wir treu sind. Amen. Und darum reden wir jetzt mal über die Charakterschule. Und übrigens, wenn wir gleich über die Charakterschule bei Saul sprechen und wie er die Charakterschule Gottes verlassen hat, wollen wir ganz demütig bleiben und an die Momente denken, wo wir vielleicht auch die Charakterschule Gottes verlassen haben und aus der Schule Gottes weggelaufen sind. Und was für eine Gnade ist doch da, dass Gott uns einlädt, zu ihm in seine Schule zurückzukehren. Solange wir leben, ist die Gnade Gottes für uns da. Amen. Also wir schauen uns erst einmal den Saul an. In 1. Samuel Kapitel 13 ab Vers 8, wir werden es jetzt nicht lesen, ich erzähle die Geschichte einfach mal. Ich erzähle heute ganz viel Geschichten aus dem Leben von Saul und ganz besonders von David. Und es lohnt sich, das wirklich selber in der Bibel mal nachzulesen. 1. Buch Samuel, 2. Buch Samuel, die Psalmen, vielleicht gerade jetzt im Urlaub, lest doch mal 1. und 2. Buch Samuel, lest doch mal die Psalmen. Denn es ist so wichtig, dass wir unsere Lektionen daraus ziehen und dass wir Gott Raum geben, an unserem Charakter zu arbeiten und dass wir eben in dieser Charakterschule Gottes Fortschritte machen. Ja? Okay, es war eine Kriegssituation gegen die Philister. Also Saul als der König des Volkes war mächtig unter Druck, denn bevor sie losziehen konnten oder durften, musste der Prophet Samuel erst kommen, damit sie ein Opfer für den Herrn bringen, damit sie das Reden Gottes empfangen und dann erst unter dem Segen Gottes im Vertrauen auf Gottes Kraft in den Krieg losziehen. Die Feinde sind da. Samuel steht, das Volk wird unruhig. Saul steht da als König, das Volk wird unruhig, weil der Samuel immer noch nicht gekommen ist. Und es wird langsam brenzlig und die Soldaten fangen an abzuhauen, weil sie ihre eigene Haut retten wollen. Und sie werden, unruhig und sie beginnen Saul anzuklagen. Was bist du für ein König? Stehst hilflos da? Ja, Samuel ist nicht da. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Und Saul gerät unter Druck und er tut das, was er nicht tun sollte. Er handelt eigenmächtig. Er baut einen Altar und bringt ein Opfer und macht sich bereit für den Krieg. Und in dem Moment, wo er das getan hat, kommt Samuel und sieht das. Und eigentlich kam er, um den Saul in seinem Amt zu bestätigen, so dass auch alle nachfolgenden Generationen in diesem Amt sein sollten, König Israels zu sein. Aber Saul hat eigenmächtig gehandelt. Saul konnte nicht abwarten. Er wurde ungeduldig, als er unter Druck geraten ist. Und als Samuel, der Prophet, ihn darauf anspricht, fängt er an, sich selbst zu verteidigen. Er tut nicht Buße, er ist nicht einsichtig, er sagt nicht, es tut mir so leid, ich hätte auf die Anweisung Gottes hören sollen, ich hätte noch warten sollen. Nein, er klagt Samuel an, dass der zu spät gekommen ist. Kann man ja verstehen, ne? Er rechtfertigt sich selber und sagt, ja, das Volk wurde unruhig, ich musste doch irgendwas machen. Und er tut nicht Buße. Das war sein erster großer Fehler, was eben nicht einen guten Charakter, Gottesfurcht, Vertrauen auf Gott bewiesen hat, sondern wo er aus Menschenfurcht, aus Erwartung der Menschen heraus gehandelt hat. Das Ganze hat sich dann auch nochmal wiederholt. Einige Zeit später, da waren sie wieder im Krieg und es war die Anweisung Gottes, dass sie nichts mitnehmen sollten. Sie sollten sich nicht bereichern an den Gütern des feindlichen Volkes. Was haben sie getan? Die Gier hat sie gepackt. Gier. Haben, haben, haben. Und sie haben sich bereichert. Und als Samuel wieder kommt, der Prophet kommt wieder und erwischt den Saul und das Volk wieder auf frischer Tat. Und was tut Saul? Wieder Selbstrechtfertigung. Wieder hat er eine Erklärung und sagt, ja, das Volk konnte es nicht lassen. Die Leute haben so entschieden, sie haben einfach alles mitgenommen. Aber wir haben es überlegt, wir wollen das dem Herrn opfern. Und was sagt Samuel? Gehorsam ist besser als Opfer. Und manchmal passiert es unter den Christen auch so, dass sie einen Kompromiss eingehen und dass sie sagen, schwarz arbeiten oder ein bisschen Geld einsparen, indem man ohne Rechnung so irgendwas machen lässt, um an den Steuern vorbeizukommen oder eine falsche Steuererklärung abzugeben. Aber das Geld, was man dabei einspart, das gebe ich ja dem Herrn. Ich gebe ja den Zehnten dann davon, ne? Als ob das dann das Geld und die Tat rechtfertigen und heiligen würde. Also wenn ich dem Herrn den Zehnten gebe, dann ist doch in Ordnung, wenn ich da mal so ein bisschen schwarz arbeite oder falsche Steuererklärung mache oder ohne Rechnung mache. Zum Beispiel. Also so viele andere Dinge gibt es, ne? So, wo ich immer wieder merke, wir Christen sind dazu geneigt, so Kompromisse zu machen und dann zu sagen, aber ich gebe ja den Zehnten davon. Die Antwort von Samuel war ganz klar. Gehorsam ist besser als ein Opfer. Es ist besser, Gott zu vertrauen. Es ist besser, den geraden Weg zu gehen, als dann zu sagen, ich werde es wieder gut machen. Wenn ich erwischt werde, dann irgendwie werde ich es wieder gut machen. Nein, lass uns bitte auf unseren Charakter achten und wirklich geradlinig sein. Lass uns keine Kompromisse machen, denn bei Saul hat es eigentlich letztlich sein Leben gekostet. Soweit erstmal zum Charakter von Saul und zu seinen Kompromissen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was bei David so los war. Wie die Charakterschule Davids aussah. Bei David war auch nicht alles leicht. Bei weitem nicht. Er ist mächtig unter Druck geraten. Und es war nicht mal so, dass er keine Fehler gemacht hätte. Er hat gravierende Fehler getan. Also es geht gar nicht darum, dass wir es alles perfekt in eigener Kraft so gut hinkriegen, sondern da geht es um was anderes. Und das wollen wir jetzt gleich herausarbeiten. Die erste und besondere Eigenschaft in seinem Charakter, die ich sehen kann, ist, er war gottesfürchtig. Was bedeutet es, gottesfürchtig zu sein und wie hat sich das gezeigt? Schon als ein Hirtenjunge da draußen bei den Schafen, als er von allen vergessen war, da war er gottesfürchtig und er hat dem Herrn Anbetungslieder gesungen. Er hat seine Bitterkeit losgelassen. Er hat Gott vertraut. Er hat Gott angebetet. Er war einfach ein Anbeter Gottes, da wo keiner ihn sieht. Da draußen bei den Schafen war er schon ein gottesfürchtiger, hingegebener Anbeter. Später zeigt sich seine Gottesfurcht darin, dass er furchtlos war. Entweder du hast Gottesfurcht oder du hast Menschenfurcht. Wenn du wirklich die Gottesfurcht hast, dann hast du keine Menschenfurcht mehr. Dann hast du keine Angst vor dem, was Menschen dir antun können. Dann bist du nicht mehr unter Druck von Menschenmeinungen, weil dir wichtig ist, was Gottes Meinung ist. Weil du den Herrn über alles ehrst und voll und ganz auf ihn vertraust. David war furchtlos, weil er gottesfürchtig war. Gottesfurcht ist nicht so ein ängstliches Zittern vor Gott, sondern es ist vielmehr eine Ehrerbietung, ein volles Vertrauen auf Gott. Es ist nicht aus Angst wegrennen von Gott, sondern es ist zu Gott hinrennen, in ihm den Halt zu suchen, an Gott festzuklammern. Und ja, wenn es einem total wichtig ist, was Gottes Meinung ist. Alles andere ist nicht wichtig, aber ich will Gott gefallen. Wenn es dir darauf ankommt, dann bist du gottesfürchtig. Und so hat David zum Beispiel erlebt, dass als ein Bär oder ein Löwe kam, um seine Schafe zu klauen, er in seiner Gottesfurcht furchtlos war und Kraft Gottes kam über ihn und er konnte seine Schafe befreien. Später, als er mitbekommen hat, dass Goliath, ein mächtiger Riese, über das Volk Gottes lästert und über den Gott Israels lästert und alle stehen da in Menschenfurcht, gelähmt, voller Angst, haben sich alle in die Hosen gemacht. Da kommt der kleine, gottesfürchtige Junge David und sagt, was ist das und das lasst ihr euch gefallen? Nein, ich werde kämpfen gegen diesen Goliath. Und ich werde nicht in eigener Kraft gehen, sondern in der Kraft Gottes gehe ich. Und genauso wie Gott mir geholfen hat, einen Löwen und einen Bären umzulegen, genauso werde ich diesen Lästerer Gottes auf der Stelle umlegen. Und dieser Junge, der muss so mutig in seinem Auftreten gewesen sein, dass selbst Saul gesagt hat, ja gut, dann mach das. Saul hat ihm seine Rüstung angeboten, war alles viel zu schwer, viel zu groß. David wollte einfach so sein, wie er ist. Und er nahm einen Stein und er nahm seine Schleuder. Und bevor sich Goliath umsehen konnte, lag er tot auf dem Boden, weil David mit einer Schleuder den Stein so zielgenau geschleudert hat, dass Goliath getroffen war und umfiel. Und der gottesfürchtige David nahm nicht sich selbst die Ehre. Das Volk hat angefangen, ihn zu feiern, aber er hat Gott die Ehre gegeben. Das bedeutet es, gottesfürchtig zu sein. Also wenn du merkst, dass du immer wieder von Menschenmeinungen abhängig bist und so, was andere über dich sagen und so weiter, dann kannst du auch merken, wahrscheinlich mangelt es an Gottesfurcht. Wenn du merkst, dass du ängstlich bist und nicht diesen Mut hast, wahrscheinlich ist Gottesfurcht die Lösung. Nämlich Gott zu ehren und mit ihm zu rechnen in deinem Leben. Gottesfurcht zeigte sich auch darin, wie er die Gegenwart Gottes geliebt hat. Über alles. Als David nämlich König wurde, war seine erste Amtshandlung die Bundeslade, was ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes war, zurückzubringen nach Hause in das Volk Gottes. Das Volk hat Gott und seine Wege längst verlassen und kannte Gott nicht mehr persönlich, hatte die Gegenwart Gottes verloren, aber dem David war es wichtig, die Gegenwart Gottes nach Hause zum Volk Gottes zu bringen. Und ja, wie entschlossen war er, als es beim ersten Mal nicht gelungen ist, weil sie die Ordnung Gottes nicht befolgt haben, wie das geschehen sollte, hat David nicht aufgegeben, sondern er hat in der Schrift geforscht und er hat erkannt, wie Gott möchte, dass es getan wird. Und er hat alles dran gesetzt, dass die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, nach Hause kommt. Und wie er das getan hat, er hat getanzt vor Gott, vor Freude. Ihm war es egal, was andere Menschen meinen. Er hat seine Königswürde abgelegt. Und da steht geschrieben, dass er quasi nackt war. Ich verstehe das so, also steht auch, dass er nur ein leinendes Gewand irgendwie anhatte. Mit anderen Worten, er hat die Königsherrschaft von sich abgelegt und hat sich sozusagen entblößt, wurde ein Normalo. Weil er ein Normalo sein wollte und weil er voller Freude vor dem Herrn getanzt hat. Selbst seine eigene Frau hat ihn dafür ausgelacht und gelästert und hat gesagt, wie hat sich der König heute entblößt vor dem ganzen Volk. Aber der gottesfürchtige David sagte, das ist mir egal, was du denkst und was die Menschen denken, ich werde noch mehr vor dem Herrn tanzen. Es ist mir nicht wichtig, was andere Menschen denken und wie sie über mich reden werden. Ich will das tun, was in meinem Herzen ist und ich will Gott gefallen. Das ist Gottesfurcht. Amen. Gottes Meinung zählt. Eine andere Situation. Da gerät David nämlich mächtig unter Druck. Da war er schon König und er war verfolgt. Mit seinem Heer zog er in einen Krieg. Aber in der Zwischenzeit sind feindliche Mächte einmarschiert und haben sie völlig ausgeraubt, geplündert, alles und auch ihre Frauen noch entführt. Und als diese Armee Davids zurückkommt von einem Kampf und eigentlich total erschöpft sind, müde und hungrig und dann feststellen, dass ihr Hab und Gut geplündert wurde, dass ihre Frauen und Kinder entführt wurden, könnt ihr euch vorstellen, dass sie mächtig sauer waren. Und sie waren bereit, David, ihren Leiter, in Stücke zu zerreißen. Und jetzt steht David da und soll irgendwie entscheiden, soll irgendwie was tun. Was macht der gottesfürchtige David? Anders als Saul. Er hat nicht irgendeine menschliche Lösung gesucht, sondern er, also stell dir das einmal vor, er sagt zu seinen Leuten, wartet einmal. Also bevor ihr mich grillt, ne? Bevor ihr mich hier in Stücke zerreißt, wartet einmal. Ich muss erstmal mit dem Herrn reden. Was für eine Freimütigkeit. Was für ein gottesfürchtiger Mensch. Er sagt, ich muss erstmal Gottes Meinung erfahren, was wir jetzt damit machen. Bin doch genauso betroffen. Erwartet doch nicht von mir, dass ich jetzt die Situation löse. Wartet mal, ich muss mit dem Herrn reden. Und er lässt die Situation so sein und er geht und redet mit dem Herrn. Und der Herr gibt ihm ganz konkrete Anweisungen, eine Strategie, was sie jetzt tun sollen. Und sie gehen und sie holen alles wieder zurück. Die ganze Beute, ihre Frauen und Kinder, alle unbeschadet, sie holen alles wieder zurück. Wow, das wünsche ich mir. So eine Gottesfurcht, so ein Vertrauen auf Gott, wenn ich auch noch so unter Druck gerate, dass ich sagen kann, die Situation ist schlimm. Da will ich nichts schönreden. Und ich habe auch keine Lösung. Aber das lassen wir jetzt erstmal stehen. Lass uns mal zum Herrn gehen. Ich persönlich will erstmal zu Gott gehen und fragen, was Gott so dazu meint. Wow, das ist Gottesfurcht. Wünschst du dir, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein? Einen gottesfürchtigen Charakter zu haben? Merkst du, wie wichtig das ist und wie Gott sich dann dazu stellt? Also, ich will das, ne? Ich merke, ich sollte ein bisschen Gas geben. Es ist so warm und einige sind erschöpft. Und ich will jetzt über Leidenschaft reden. Leidenschaft. David war ein leidenschaftlicher Mensch. Also, wenn David was getan hat, dann nie irgendwie so mit halber Kraft. Nie irgendwie so laissez-faire, sondern wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Und das war eine ganz wichtige Eigenschaft seines Charakters. Er war ein leidenschaftlicher Mensch. Vielleicht noch mal kurz zu Gottesfurcht, eine Bibelstelle. Psalm 111, Vers 10, bevor wir gleich über Leidenschaft reden. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, schneller über Leidenschaft zu reden, als ich die müden Gesichter gesehen habe. Wacht auf! Okay, aber zu Gottesfurcht noch mal. Psalm 111, Vers 10. Psalmen sind von David geschrieben und auch diesen Psalm hat er geschrieben. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Klug sind alle, die sich danach richten. Lobt seinen Namen für alle Zeit. Ehrfurcht vor dem Herrn ist Anfang wahrer Weisheit. Willst du Weisheit haben? Willst du die richtigen Entscheidungen treffen können in jeder Situation, auch dann, wenn du unter Druck gerätst? Dann ist Ehrfurcht vor dem Herrn die Voraussetzung dafür. Gottes Meinung zählt. Alles andere ist jetzt nicht entscheidend. Gott, ich will dich und nur dich und mir ist es wichtig, dir zu gefallen, deinen Willen zu kennen. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Okay, die zweite besondere Eigenschaft Davids, er war leidenschaftlich. Er war eifrig, mutig. Zielstrebig, fokussiert, entschlossen. Das alles ist enthalten in dem Begriff leidenschaftlich. David war immer mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft dabei. Er hat keine halben Sachen gemacht. Leidenschaftlich in der Anbetung Gottes. Leidenschaftlich in der Liebe zu Gott. Leidenschaftlich im Kampf gegen Feinde. Leidenschaftlich für die Sache Gottes, leidenschaftlich in den Auseinandersetzungen, die er auch mit Gott hatte. Also da wurde er auch richtig leidenschaftlich. Er hat Gott sein Leid geklagt und wenn er sich unfair behandelt fühlte, wenn er meinte, Gott, wo warst du, wo bist du, du hast mich im Stich gelassen, dann war er auch richtig leidenschaftlich. Und er hat mit Gott so geredet und Gott kann damit gut umgehen. Ja, so richtig. Er war immer 180, ne? Leidenschaftlich. 200%. Das war David, das war seine Eigenschaft. David konnte es nicht ertragen, wenn über das Volk Gottes gelästert wurde. Nicht nur, weil er gottesfürchtig war, sondern auch, weil er leidenschaftlich war, weil er einen Eifer für Gott hatte. Er konnte das nicht einfach stehen lassen und sagen, naja, geht mich doch nichts an, dass der Riese Goliath jetzt lästert über das Volk Gottes und alle mit zitternden Knien dastehen und sich in die Hose machen. Der Eifer Gottes, die Leidenschaft vom Herrn hat ihn gepackt. Und mit dieser Leidenschaft ist er dann in den Kampf gegangen. Er war leidenschaftlich in der Anbetung und zwar alleine, wenn ihn keiner gesehen hat, genauso wie später, als er auf dem Hof von Saul war und spielen sollte und genauso später, als er König war und hoch angesehen und anerkannt war. Er war immer leidenschaftlich, immer von ganzem Herzen dabei. Er gab nicht auf, auch wenn es schwierig wurde und beim ersten Mal nicht klappte, weil er leidenschaftlich war. Zum Thema Leidenschaft hat David selbst auch was gesagt. So, Leidenschaft kennen wir in der Bibel meistens so im Negativen. Und darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Aber Leidenschaft gibt es vor allem auch im Positiven. So, wenn wir so bewegt sind von etwas, fokussiert als etwas, entschlossen sind, zu unseren Überzeugungen stehen, leidenschaftlich für eine Sache sind. In Psalm 69, Vers 10, wollen wir mal lesen, was David über Leidenschaft gesagt hat. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Die Leidenschaft für Gott und seine Sache für das Haus Gottes brannte in ihm. Er hat nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht, so halbherzig, irgendwie, Hauptsache, ich hab's gemacht. Nein, er war leidenschaftlich und es brannte in ihm. Und er konnte es nicht ertragen, wenn Gott irgendwie beleidigt wurde. Weil wenn jemand Gott beleidigt hat, dann fühlte er auch mit Gott und war, also er konnte das nicht einfach so stehen lassen. Das war Leidenschaft von David. In Jeremia, glaube ich, Kapitel 9, 48, müsste man nachlesen, die Stille habe ich jetzt nicht, da steht geschrieben, verflucht ist, wer das Werk Gottes lässig treibt. Also wenn wir so halbe Sache mit Gott haben, stehen wir unter einem Fluch. Kann der Segen Gottes nicht in unserem Leben fließen. Wir sind hilflos, es wird nicht gelingen, wenn wir nur so halbherzig etwas machen. Und darum ist es wirklich ein Ansporn an uns, was auch immer du tust. Und wenn du dich für Gott und seine Sache einsetzt, bitte, mach es wie David, leidenschaftlich, von ganzem Herzen. Und vielleicht machst du lieber weniger, aber das, was du tust, mach von ganzem Herzen. Und hier geht es nicht um Perfektionismus, wenn wir getrieben sind davon, dass wir alles noch perfektionieren, noch besser hinkriegen sollen und wiederum was auf eigene Kraft bauen, auf unsere Fähigkeit bauen. Nein, hier geht es darum, dass wir mit voller Hingabe uns für Gott und seine Sache einsetzen. Und natürlich werden wir dann auch besser werden, aber nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil Gott sich dazu stellt. Gott kann sich nur so dazu stellen, wenn wir das, was wir tun, was wir für ihn tun, wirklich auch von ganzem Herzen tun. Steht zum Beispiel geschrieben, einen freigebigen, fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also es ist nicht von Gott gewollt, nicht von Gott gesegnet, wenn wir zum Beispiel unseren Zehnten oder auch bei der Kollekte etwas geben, weil gehört sich so oder links und rechts, die Leute sehen das. Nein, wir sollen das aus Überzeugung, mit Leidenschaft, von ganzem Herzen tun. Oder wenn wir einen Dienst in der Gemeinde tun, ob groß oder klein, bei Gott zählt, mit welchem Herzen wir das tun. Und wie gesagt, dann lieber weniger, aber das, was wir tun, von ganzem Herzen. Amen. Willst du leidenschaftlich sein für Gott? Ich will das. Ich will keine halben Sachen machen. Aber es passiert so oft, auch bei uns Christen, dass wir so nachlässig werden und dann irgendwie, naja. Okay, und wenn das passiert, dann müssen wir innehalten, dann müssen wir Erklärungen suchen. Was ist passiert, dass die Leidenschaft verloren gegangen ist? Mache ich vielleicht zu viel? Brauche ich vielleicht eine Pause? Muss ich mich neu ausrichten auf Gott? Aber nicht irgendwie einfach nur so, sondern wirklich leidenschaftlich. Leidenschaft, wie viele andere Eigenschaften, auch Charaktereigenschaften, hat aber auch eine Kehrseite. Jede Eigenschaft hat auch eine Kehrseite. Und Leidenschaft kann auch sehr gefährlich werden, kann schwierig werden. Und so war es auch mal bei David. Ich erzähle noch eine Geschichte. Da, wo David mal nachlässig wurde, wo seine Herrschaft sich schon so etabliert hat und er ließ seine Soldaten, sein Heer, in den Krieg ziehen, er selbst aber blieb zu Hause. Und dann steht da geschrieben, dass er irgendwann so gegen Mittag aufwachte und sich auf seiner Terrasse gereckt und gestreckt hat und schaute zum Nachbarn rüber und sah etwas, was er niemals hätte sehen sollen. Er sah die Frau von seinem treuen Kämpfer von Uriah, die Bathseba, wie sie gerade badete. Und er sah nicht kurz einmal und sagte, oh nein, und guckte weg, sondern er sah noch einmal und noch einmal und Leidenschaft ist in ihm aufgekocht. Eine ungute, ungöttliche Leidenschaft. Und er ließ die Frau zu sich rufen und das Ganze endete im Bett. Und aus dieser Sünde folgte dann die nächste Sünde, weil er erstmal versucht hat, das zu vertuschen. Und als das Vertuschen nicht geklappt hat, ist daraus die nächste Sünde geboren worden. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass dieser Mann, der Uriah, in den Kampf nach vorne gestellt wurde, sodass er umgekommen ist. Er hat ihn nicht selber umgebracht, aber er hat an seinem Mord teilgehabt. Und danach hat er alles auch nochmal so dargestellt, damit es für ihn gut aussah, als ob er sich um die Witwe seines treuen Soldaten kümmert. Wie konnte das mit David passieren? Er wurde nachlässig. Er hat Kompromisse gemacht. Aber dann, Gott sei Dank, kam der Prophet Nathan und hat mit David gesprochen und hat ihm gesagt, hier, da ist was, was nicht in Ordnung ist. Und hat ihm das vorgelegt, seine Sünde. Und David wurde plötzlich wach und er hat Buße getan. Von ganzem Herzen. Er hat sich in Sack und Asche gehüllt und er hat Gott wirklich um Gnade und um Vergebung angefleht. Er war bußfertig und das ist seine dritte besondere Eigenschaft und dabei möchte ich es heute auch belassen. Er war bußfertig. Anders als Saul war er nicht auf Selbstrechtfertigung aus, sondern wenn ihm etwas klar wurde, wenn er überführt wurde, dann tat er wirklich von ganzem Herzen Buße und er wusste, ich lebe aus Vergebung. Ich brauche die Vergebung und er konnte die Vergebung auch anderen Menschen weitergeben. Erst einmal soweit. Und was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Ich möchte uns alle anspornen, dass wir aus dem Leben von David lernen und dass wir auf unser Herz, auf unseren Charakter achten. Ich möchte ein gottesfürchtiger Mensch sein. Das soll mein Charakter sein. Daraus will ich meine Entscheidungen treffen. Das soll meine tiefste Überzeugung sein. Das soll meine Lebensprinzipien bestimmen, dass ich Gott über alles ehre und dass Gottes Meinung über alles zählt und dass es egal sein soll, was andere Menschen sagen, wie ich mich selber fühle, wie es mir geht und ob ich unter Druck gerate. Ich will Gott und seine Meinung wissen. Ich will ein gottesfürchtiger Mensch sein. Du auch? Ich will leidenschaftlich sein. Und ich bin es auch. Aber ich will auch darauf achten, dass diese Leidenschaft mich nicht in die Sünde verführt, sondern dass ich ganze Sache mit dem Herrn mache. dass ich mich voll und ganz für den Herrn einsetze, dass ich nicht nachlässig werde, sondern dass ich Leidenschaft richtig kanalisiere, in Richtung Gottes fokussiere. Weil wenn unsere Leidenschaft nicht von Gott gesättigt und gefüllt wird, dann werden wir irgendwo anders im Schmutz dieser Welt die Sättigung unserer Leidenschaft suchen. Gerade Leidenschaft ist so ein gefährliches Ding, aber auch so eine starke Sache für Gott. Auf Gefahr hin will ich trotzdem ein leidenschaftlicher Mensch sein, einen leidenschaftlichen Charakter haben. Volle Sache, ganz mit dem Herrn. Du auch? Das hat auch was mit Kampf zu tun. Ja? Ich will leidenschaftlich sein. Und weil ich weiß, ich werde nicht alles richtig machen, ich mache Fehler und ich werde Fehler machen, auch wenn ich es nicht will, auch wenn ich darauf bedacht bin, gottesfürchtig zu sein, auch wenn ich die Leidenschaft auf Gott hinlenke, ich weiß, leider mache ich Fehler. Und ich lebe aus Vergebung, ich lebe aus Gnade. Und ich will auch anderen Menschen, die Fehler machen, die sich auch an mir versündigen, Vergebung zusprechen. Ich will ein bußfertiger Mensch sein. Ich will aus Gnade und aus der Vergebung leben. Du auch? Genau dafür möchte ich beten. Ja! In Sprüche 4, Vers 23, und damit enden wir, das schauen wir uns an der Leinwand an. Das hat der Sohn von David, der Salomo, gesagt, was er von seinem Vater gelernt hat. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Es kommt auf unser Herz an, auf unsere Überzeugungen, auf die Lebensprinzipien, auf unseren Charakter. Darum, wir sind herausgefordert, auf unser eigenes Herz zu achten. Lass uns zusammen beten. Komm, wir stehen auf. Gib mir ein ungeteiltes Herz, dass ich dich fürchte, Herr. Gib mir ein ungeteiltes Herz, kein anderer Herr, kein anderer Gott, dir allein will ich dienen. Willst du das Gebet mit mir singen? Gib mir ein ungeteiltes Herz, kein anderer Herr, kein anderer Gott, dir allein will ich dienen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist so ungeschminkt, so aufrichtig ehrlich. Wir können von Menschen lernen, die gravierende Fehler begangen haben. Und wir können auch von Menschen lernen, die bei dir Gnade gefunden haben und die auf ihr eigenes Herz geachtet haben. Und ich möchte von Saul lernen, als warnendes Beispiel, und nicht menschengefällig sein, sondern gottesfürchtig sein. Ich möchte von David lernen und ich möchte gottesfürchtig sein. Das, was du sagst, deine Meinung, dein Wort, deine Gebote, dein Weg, das ist das, was zählt. Ich will mit ganzem Herzen ganze Sache machen. Und ich will leidenschaftlich sein. Dir hingegeben. Entschlossen. Und weil ich weiß, dass ich Fehler mache, will ich wirklich bußfertig sein. Heiliger Geist, komm in mein Leben, überführe, zeige Dinge, die verkehrt sind. Ich will erkennen, wie es in meinem Herzen wirklich aussieht. Und ich will dir mein Herz geben. Jesus, und das ist auch das Anliegen der gesamten Gemeinde von uns allen. Das ist, warum wir aufgestanden sind. Wir wollen gottesfürchtig sein. Wir wollen leidenschaftlich für dich sein. Wir wollen bußfertig sein. Und ich bete, dass du jedem von uns hilfst, gerade in Drucksituationen, gerade da, wo uns keiner sieht, gerade da, wo Versuchungen sind, Möglichkeiten sind, wo Macht da ist, Hilf uns, dass wir kompromisslos, dass wir geradlinig, dass wir ganz klar mit dir unterwegs sind. Hilf jedem von uns dabei. Und da, wo wir Fehler gemacht haben, da, wo wir uns versündigt haben, da, wo uns etwas bewusst ist in diesem Moment durch diese Botschaft, Herr, ich bete, dass wir Gnade und Vergebung bei dir suchen und finden. Du bist ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott, der reich an Gnade ist, ein Gott, bei dem Vergebung ist. Und so bete ich, dass du jedem heute Vergebung und einen Neuanfang schenkst. In Jesu Namen. Amen. Menschen nach dem Herzen Gottes.